Arzt kam rein und war total bedrückt und meinte ja, da wäre ein riesengroßer Tumor festgestellt worden, Tennisball groß. Der muss so schnell wie möglich operiert werden, sie geben mir nur noch ganz wenig Zeit.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Darius Braun. Er ist 21.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, von Kanada nach Feuerland, entlang der berühmten Panamericana. Das alleine ist schon eine irre Geschichte, aber viel krasser noch, er hatte mit 15 einen Gehirntumor, kämpft sich zurück ins Leben und ist heute als Mutmacher unterwegs, als Hoffnungsmensch eben. Darius Braun, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Willkommen hier im Podcast.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Sag mal, 21.000 Kilometer, tun dir die Beine immer noch weh?
ja, die schmerzen noch ganz schön ordentlich. Nein, tatsächlich nicht. Also das ist jetzt schon wieder, wie lange ist es her?
Ja, schon ein bisschen her, ein paar Monate
und so. 6 Monate, 7 Monate, genau.
Ja, und also, wenn wir gehört werden und gesehen werden, wird es noch ein bisschen länger sein. Aber genau. Ich würde mal sagen, über 20.000 Kilometer, da tun die Beine doch immer weh, oder? Für immer.
Also, die haben Blut geleckt für immer, würde ich sagen. Also vielleicht nicht mehr für so ganz große Abenteuer. Nach einem Jahr hatte ich tatsächlich keinen Bock mehr. Also, oder halt, ist die Motivation runtergegangen. Aber Blut geleckt für weitere Abenteuer, um die Welt zu erkunden, habe ich auf jeden Fall.
Du wirst nochmal irgend so was Verrücktes machen.
Ja.
Sag mal, warum die Panamericana? Was hat dich getrieben, von also ganz an Amerika entlang zu fahren? Vom Norden bis ganz nach Süden?
Tatsächlich, als ich ein kleiner Junge war, wollte ich immer schon Entdecker werden. Ich hatte so ein Buch von den ganzen großen Entdeckern. Und mit 8 oder 9 Jahren habe ich eine Dokumentation über die Panamericana gesehen. Da sind sie mit irgendeinem Geländewagen, ich glaube mit einem Land Rover Defender oder so, von Alaska aus gestartet. Und ich habe als Kind gedacht, das ist so cool, das will ich auch irgendwann mal machen. Dann habe ich Geografie studiert, bin Geografielehrer tatsächlich und habe mir dann vor 2022 dann meinen Lebenstraum erfüllt und bin die Strecke mit dem Fahrrad gefahren, 1,5 Jahre.
Ist ja irre, was so eine Doku, die du als Kind siehst, auslösen kann, was das für eine Wirkung haben kann. Vorsicht beim Doku gucken, kann ich nur sagen. Was waren, kannst du das sagen? Wir werden die Geschichte nachher genauer hören, aber was war so ein schönster Moment, den du erlebt hast? Gibt es das überhaupt?
Ja, also es gibt viele schöne Momente, ja, aber ein absoluter Highlight-Moment war für mich, und der passt auch gerade hier in den Podcast total rein, als ich kurz vorm Salar de Uyuni war, das ist der größte Salzsee der Welt in Bolivien auf knapp 4000 Meter Höhe. Und als ich dorthin gefahren bin, mehrere Tage auf dieser, kam dann diese weite Ebene. Und an dem Tag, an dem dieser krasse Moment kam, waren Windhosen am Horizont zu sehen, also bestimmt 15 oder 20 Stück, es war richtig beeindruckend. Und im Horizont hinten hat man diese weiße Fläche von dem Salar gesehen. Und als ich da entlang gefahren bin, durchfloss mich ein Gefühl, ein Kribbeln, das kann ich gar nicht beschreiben, das oder ging fast 2 Stunden oder so. Und das war so ein berührtes Gefühl. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich berührt, verbunden mit Gott und mit der Welt und mit allem. Und mir sind die Tränen geflossen und ich war so glücklich in dem Moment und wusste einfach, genau das, was ich jetzt mache, ist richtig. Und ich bin am richtigen Moment, im richtigen Ort, am richtigen Moment.
Was hat dich da so fasziniert? Die Landschaft, die Naturschönheit, was war so überwältigend?
Ah, in dem Moment tatsächlich, oder ich habe die Tour, ein Grund, warum ich die gemacht habe, war auch mehr zu mir zu finden, meine Seelenaufgabe, mein Herz, auf mein Herz zu hören, zu schauen, was will ich wirklich auf dieser Welt machen. Und da war ich zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr unterwegs und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn endlich dieser Moment, dass ich berührt bin? Und da war ich knapp 15.000 Kilometer unterwegs, habe schon 3 oder 4 Tage keine Menschen mehr gesehen und eigentlich war ich ziemlich platt. Und dann aber in diesem Moment, den ich jetzt gerade beschrieben habe, war ich so berührt und ja, wusste einfach, okay, jetzt ist dieser Moment gekommen, wo irgendwie sich meine ganzen Fragen beantworten und ja, da hat es einen Sinn gemacht, warum ich die Tour überhaupt gemacht habe.
Ja, Wahnsinn. Gab es einen schlimmen Moment oder schwere Momente gab es ja bestimmt. Kannst du dich da erinnern an so ein Erlebnis, wo es richtig heftig war?
Ist unterschiedlich heftig, weil einerseits die Natur heftig sein kann, ganz zum Schluss. Ich habe ja gesagt, nach einem Jahr war ich dann teilweise nicht mehr so motiviert. Also im Süden Argentiniens oder Richtung Chile, wenn es dann wirklich einsam wird und dann wurde es auch kalt. Ich hatte wochenlang Regen zum Schluss und Temperaturen zwischen 2-3 Grad. Da ist man nur noch durchgefroren und das war schon heftig. Und die Winde in Patagonien mit knapp 100 Kilometer pro Stunde ist saumäßig gefährlich. Und wenn man da wirklich die einzige Person ist und erstmal stundenlang kein Auto vorbeifährt und so, da habe ich schon Angst teilweise gehabt. Oder auch der Verkehr beispielsweise in Peru oder in Zentralamerika, das war schon extrem. Da haben mich fast LKWs überfahren und mehrfach musste ich ausweichen, bin irgendwo in die Böschung oder die Böschung runtergefahren, damit ich nicht von einem LKW erwischt werde. Das war schon sehr gefährlich. Oder dann in Mexiko habe ich auch eine Begegnung mit einem Mann, der mit einem Gewehr auf mich zukam. Das war auch sehr brenzlig. Also,
auf die Geschichte kommen wir nachher noch. Genau. Lass uns das als Cliffhanger mal stehen.
Machen wir.
Das ist ja schon allein, wenn du das so andeutest, eine Wahnsinnsgeschichte. Du warst ja 1,5 Jahre unterwegs. Es ist ja nicht mal so ein Kurztrip in den Ferien, sondern es ist richtig. Ich finde ja, es ist schon ein Lebensabschnitt, den du da
total
verbracht hast.
Also
und sicherlich prägend für dein Leben. Aber eins will ich noch nachfragen. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich habe es gelesen. Stichwort nackt in Bolivien. Salzwüste. Was war da?
Ja, als Fahrradfahrer oder als Radreisender gibt es so eine Tradition gerade am Salar de Uyuni, dass man blank zieht, dass man einmal komplett nackt Fotos macht auf dem Salar und der ist ja so riesig, da sieht dich kein anderer Mensch. Und,
kein sonstiges Lebewesen.
Ja, genau, so kein sonstiges Lebewesen. Und ich habe die Fotos oder habe dann einige Fotos gemacht. Ich war erstaunt, an dem Tag ging es von der Temperatur. Tagsüber ist es relativ warm. Durch diese Reflexion geht es. Und habe da ein paar schöne Fotos gemacht. Natürlich alles so von
mit
der Stellung,
dass es und sowas.
Alles zensiert, also
okay.
Alles jugendfrei.
Ja, Wahnsinn. Also das Schöne, das Schlimme, das Kuriose, wir werden darüber reden. Zu diesem Podcast gehört eine Entweder-Oder-Fragerunde, Darius. Ich stelle dir zwei Alternativen oder eine Alternative vor mit zwei Möglichkeiten und du entscheidest dich für eine. Mhm. Die sind nicht immer so super gehaltvoll und manche haben mit dir zu tun, manche auch einfach so. Erste Alternative, Bodensee oder Pazifik?
Pazifik.
Du kommst vom Bodensee, ne? Daher aus Salem. Aber wenn du dich entscheiden sollst, dann ist
ja,
es...
Ja, der Pazifik ist schon toll. Also, und wenn ich da gefahren bin, das war wie so ein Stecker. Also als hätte ich wenn mein Akku leer war und ich kam dann an den Ozean, das war wie, als wäre mein Akku wieder aufgefüllt worden. Einfach dieses Weite von dem Ozean und der Pazifik war schon gigantisch.
Fällt den Schwaben ja schwer, das Schwäbische Meer, aber es gibt noch anderes, ne? Ja, genau. Amerika oder Europa?
Europa.
Doch die Heimat, ne?
Mhm.
Radeln oder rudern?
Radeln.
Du hast gerudert früher und vielleicht immer noch, reden wir gleich drüber. Nature oder Netflix?
Nature.
Bist ein Outdoor-Typ.
Ja, ganz klar.
Durch und durch. Traum oder Albtraum?
Der Traum.
Du hast beides erlebt, ne?
Mhm.
Gesund oder krank?
Definitiv gesund.
Sagt einer, der einen Gehirntumor hatte. Und das gehört auch zu deiner Geschichte dazu. Vielleicht eines noch, hat ein bisschen mit dem zu tun, was du dann so ganz geerdet gemacht hast. Ich frage mal so als Alternative, Lehrer oder Coach?
Mittlerweile, das ist schwierig, aber eher Coach, würde ich jetzt sagen.
Geht es mehr darum, also du hast Lehrer, auf Lehramt studiert und bist Lehrer, bist es immer noch, auch gearbeitet als Lehrer. Aber Coach, Menschen zu erreichen, zu begleiten in jedem Lebensalter, möglichst persönlich, das ist so ein Herzschlag von dir. Ne?
Genau, das ist so das, was ich eher als Sinnstiften für mich sehe. Und ich kann trotzdem noch Lehrer sein, aber halt auf einer anderen Ebene.
Lass uns mal beginnen, als du Schüler warst, Kind, sportlicher Typ warst du von Anfang an, sieht man dir auch heute an. Sport hat zu deinem Leben eigentlich schon immer gehört, oder?
Mhm. Ja, kann man so sagen.
Du hast gerudert.
Mhm. Genau, mit 10 bin ich in den Ruderverein gegangen und ich habe früher, weil ich ziemlich groß war, schon immer ein bisschen Probleme gehabt mit meiner Motorik und Rudern war so die erste Sportart, wo ich komplett richtig, wo ich zu Hause war und die auch richtig gut lief. Es hat total Spaß gemacht und ich war sehr schnell sehr erfolgreich und kam dann in die Junioren, in den Leistungskader von Baden-Württemberg und dann standen auch bald die deutschen Meisterschaften so auf dem Programm. Also
das war nicht nur Hobby, sondern schon Leistungssport.
Ne? Ja, also ging ziemlich schnell dahin. Aber das war auch das, was ich wollte. Also ich habe irgendwie schon immer Spaß gehabt oder Lust auf die Herausforderung gehabt.
Olympische Spiele war so ein Traum vielleicht. Aber war es mal eine echte Option? War das irgendwie etwas, wo du sagst, da hätte erreichbar sein können?
Also zu der anderen Geschichte kommen wir noch, aber mein Trainer wollte mich unbedingt in ein Ruderinternat schicken, weil er Weltmeisterschaften auf jeden Fall als Option sah und dann wären Olympische Spiele definitiv wahrscheinlich auch möglich gewesen.
Also du warst mit Ambitionen dabei und auch mit realistischen Aussichten zumindest, mit großen Chancen.
Ja, ich meine, ich war noch 15 zu dem Zeitpunkt, also es ist noch ein Weg bis dahin, aber das Potenzial steckt auf jeden Fall
in mir. Ja, genau. Also da wird ja schon vorher auch aussortiert und so und du warst da gut im Rennen. So, und dann kam irgendwann diese Diagnose Gehirntumor. Wie kam das eigentlich? Wie hast du das gespürt? Hast du Kopfschmerzen gehabt, oder?
Ich habe das schon über Jahre hinweg gespürt. Als ich 12 oder 13 war, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich wurde in der Schule immer schlechter und habe immer wieder Aussetzer gehabt, also dass ich viele Sachen, oder konnte mich auch teilweise nicht mehr an Sachen erinnern. Je weit das dann fortgeschritten ist, also mit dem 14. Lebensjahr hatte ich teilweise Aussetzer, dass meine Zunge nicht mehr funktioniert hat. Ich habe kurzfristig nichts mehr gesehen, das waren aber nur ganz zum Schluss und immer wieder so Erinnerungslücken und auch die Klassenkameraden haben, oder am meisten habe ich es gemerkt, weil ich das zurückgespiegelt bekommen habe, dass ich komisch war, oh Darius, du Riesenbaby, und dann wurde ich heftigst gemobbt und das war zum Schluss echt heftig, also so, dass ich gedacht habe, ich will nicht mehr weiterleben, also das war wirklich so im 14. Lebensjahr, kurz bevor dann die Diagnose kam, habe ich gedacht, wenn es so weitergeht, ich will nicht mehr leben.
Wahnsinn, das war also noch, ja eben war noch vor der Diagnose und niemand wusste, deine Familie, du nicht, was der Grund eigentlich ist.
Ja, überhaupt nicht. Das war richtig schlimm. Vor allen Dingen, ich war viel bei Ärzten und da hat man alles so durchgecheckt, aber halt nie den Kopf. Und da hat man gesagt, okay, das sind so Veränderungen von einem pubertierenden Jugendlichen. Man soll sich jetzt da keine zu großen Sorgen machen. Es wird sich schon alles wieder geben. Ja, und dann am Tag nach der Vorbereitungsregatta für die deutschen Meisterschaften kam dann so ein Ärztemarathon auf mich zu. Ich weiß noch, am Morgen war ich zu Hause und meine Eltern hatten haben sich richtig Sorgen gemacht. Und dann bin ich mit meiner Mutter von einem Arzt zum nächsten und am Abend im Krankenhauszimmer. Und in diesem Wartezimmer saß ich mit meiner Mutter und der Arzt kam rein und war total bedrückt und meinte ja, da wäre ein riesengroßer Tumor festgestellt worden, Kartoffel oder Tennisball groß. Und ja, der muss so schnell wie möglich operiert werden. Sie geben mir nur noch ganz wenig Zeit, die Überlebenszeit.
Das Tennisball groß, ja. Ich habe das vorher schon gesagt in der Anmoderation, aber man muss sich mal einen Tennisball vor dem Spiegel neben das Gesicht halten. Wie groß das ist, dass es überhaupt Platz hat im Gehirn und das verdrängt ja alles andere. Das heißt, es war eine richtig ernste Situation.
Absolut.
Was hat das mit dir gemacht? Hattest du Todesangst? Warst du völlig aus dem Gleis geworfen oder wie ging es dir da?
Jetzt kommt das Paradoxe. Ich war, als der Arzt dann reinkam und das gesagt hat, meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen, auch meine ganze Familie war geschockt und ich war richtig froh. Ich war total erleichtert, weil ich ja schon über Jahre hinweg gemerkt habe, dass sich was verändert. Und ich habe immer gedacht, ich bin der Fehler und dass ich falsch bin. Deswegen wollte ich auch nicht mehr weiterleben. Ich habe gedacht, ich bringe mich um, wenn es so weitergeht. Und dann habe ich das erfahren und wusste, das Problem bin nicht ich. Das ist dieser Riesentumor in meinem Kopf und der muss nur raus und dann wird alles wieder gut.
So dachte ich zumindest. Ja. Ja, es ist nachvollziehbar und trotzdem natürlich irgendwie eine irre Situation. Es gab die OP, der Tumor wurde rausoperiert und danach, nach der OP, warst du aber ziemlich im Eimer. Also du warst teilseitig gelähmt, du hattest Sprachstörungen, ne? Die Zunge und so war noch gestört. Also es war erstmal schlechter als vorher.
Ja, also das war das Schlimme. Ich dachte ja erstmal, okay, jetzt ist alles gut. Und dann bin ich aufgewacht. Erstmal ging gar nichts mehr auf der linken Seite und auch das Konzentrieren ging nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gedacht habe, ich will jetzt was sagen, konnte ich zwei Wörter sagen und dann habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Und auch das Sprechen ging ganz, ganz langsam. Und dann war die Konzentration ja sowieso weg und dann konnte ich auch meine Lippen und meine Zunge nicht mehr kontrollieren. Also ganz, ganz wenig. Und es ging eigentlich fast gar nichts mehr. Also ich konnte meine ganze Seite nicht ansteuern. Für mich war es schlimm, weil ich ja vorher alles konnte und jetzt ging nichts mehr. Kann man sich vorstellen wie ein Vogel, der fliegt und von einem Moment auf den nächsten nicht mehr weiß. Er weiß zwar, wie er fliegen kann, aber es funktioniert nichts mehr.
Also noch Traum, deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft so am möglichen Horizont. Mhm. Und dann geht plötzlich gar nichts mehr. Wenn wir dich heute sehen, wir wissen, die Geschichte ging irgendwie gut aus. Aber wie sahen deine ersten Monate aus nach der OP? Wie lange hat es gedauert, bis du wieder fit warst?
Das ist, ich war erstmal, glaube ich, 10 Tage im Krankenhaus und genau an meinem 15. Geburtstag wurde ich dann entlassen und bin dann ziemlich direkt in die Reha-Klinik gekommen. Mhm. Da habe ich jetzt auch vor kurzem einen Vortrag gehalten. Und das war ich 4 Monate und in der Reha-Klinik habe ich erstmal so Grundlagen gelernt, also Lokopädie, Physiotherapie, Ergotherapie.
Sprechen lernen,
genau,
arbeiten lernen, sich
und
bewegen lernen.
Das Bewegen, also ich konnte danach selbstständig laufen. Aber mich fortbewegen, von Laufen will ich mal gar nicht sprechen. Ja. Das hat mit Laufen nichts zu tun gehabt.
Damit wir das Niveau wissen. Ja,
ja, also ganz.
Also, du konntest gehen, ja.
Ja, also ich bin nicht umgefallen, aber ich muss mich sehr konzentrieren und bin im Schneckentempo. Ich habe eigentlich nur meine Seite von der einen Seite zur anderen gehievt, so würde ich mal sagen. Und auch mit der linken Hand, wenn ich jetzt hier das Glas greifen würde, ich hätte den Tisch abgeräumt wahrscheinlich. Und das nach der Operation, davor ging ja gar nichts.
Ja.
Oder nach der Reha-Klinik.
Nach der Reha, genau.
Richtig.
Und dann, wie lange hat es gedauert, bis du wieder...
Also es ist ein Prozess, das geht Schritt für Schritt. Aber ungefähr 2 Jahre später konnte ich das erste Mal wieder so ordentlich laufen. Mein letzter großer Schritt war mit 25. Also 10 Jahre nach meiner Operation habe ich gelernt, auf dem linken Bein zu springen. Und 10 Jahre hat das gedauert. Und kognitiv, weiß nicht, ich glaube so bestimmt 6, 7 Jahre, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich mich besser konzentrieren als vorher, wo ich selber gemerkt habe, ich kann mehr aufnehmen als vorher. Aber ich habe ja immer heute auch noch ein paar Einschränkungen, gerade linksseitig von der Koordination, die Feinmotorik vor allen Dingen und auch Konzentration, wenn es, aber das sind jetzt so Feinheiten. Ich würde mal sagen, andere würden es als hypersensibel bezeichnen oder einfach schneller ermüdend. Mhm. Das belastet mich nicht mehr.
Okay, dann kam in diesen Prozess hinein ein zweiter Unfall oder ein zweiter Reset, kann man sagen. Mhm. Du warst auf Mallorca klettern und bist abgestürzt und hast dir dabei den Arm zertrümmert. Mhm. Ellbogen ist kaputt gewesen, durchgebrochen. Das hat dich nochmal zurückgeworfen.
Ja, das war nochmal richtig heftig. Das war so, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, 2 Jahre ungefähr gebraucht habe, wieder laufen zu können. Und ich komme ja vom Bodensee, also nahe der Schweiz lebe ich und Berge sind so meine größte Leidenschaft, würde ich sagen, und Wandern. Und ich wollte damals unbedingt wandern gehen und dann gab es die Möglichkeit, dann mit meinen Cousins nach Mallorca zu fahren. Mhm. Und ich habe nicht gesagt, dass es zu viel für mich ist und dass es eine große Herausforderung ist, sondern immer, oder ich wollte denen beweisen, dass ich mit denen mithalten kann. Und das war total falsch. Und am letzten Tag vom Urlaub bin ich dann abgestürzt, ungefähr 3, 4 Meter in ein Geröllfeld. Und erstmal dachten alle, ich wäre jetzt gestorben. Glücklicherweise bin ich dann wieder zu mir gekommen, nach einer halben Minute oder sowas. Und ja, mein Arm war in 2 geteilt. Und das Problem war halt, dass die Nerven auch durchtrennt waren. Ich konnte meine Hand nicht bewegen. Auch ich bin dann nach Deutschland geflogen worden.
Der linke war das wieder.
Ja, die linke Hand wieder oder der linke Arm. Ja, ich habe meinen Arm für 1 Jahr lang oder die Hand nicht ansteuern können. Fast 1 Jahr lang hat sich das angefühlt, als wäre es kein Körperteil von mir. Das hing halt runter wie ein Stück Fleisch. Und erst nach einem Jahr, als schon alle gesagt haben, wahrscheinlich, also ich darf da nicht davon ausgehen, dass es wieder kommt, habe ich das erste Mal gespürt, dass es zu mir gehört. Und ein paar Wochen später ging es dann Stück für Stück, dass ich die Hand wieder ansteuern konnte. Also insgesamt fast 1,5 Jahre wieder, dass ich die Hand wieder
vollbewegen konnte. Solche Tiefschläge bekommt, Gehirntumor und dann so einen Rückschlag bekommt, war Aufgeben nie eine Option für dich?
Das ist schwierig zu sagen, aber eigentlich nein. Ich habe, oder was mich am meisten motiviert hat, waren tatsächlich ein Arzt nach meiner Reha-Klinik, der hat es auch sehr gut gemeint und er hat aber gesagt, ja Darius, was du in ein paar Jahren nicht mehr kannst, das wirst du nie wieder können und du darfst froh sein, wenn du einen Hauptschulabschluss machst und wenn du dich wieder normal bewegen darfst. Eigentlich, so wie es dir jetzt schon geht, dass du glücklich sein, dass du nicht schwerbehindert bist nach so einer Operation und sei dankbar für das, was du hast. Und ich habe mir gedacht, nein, das stimmt nicht. Ich schaffe das wieder und ich komme dahin zurück. Und das hat mich total motiviert, zu sagen, dir zeige ich es oder euch zeige ich es allen.
Du bist schon eine Kämpfernatur, ne? Dieser Reflex, euch zeige ich es und ich kann man schon sagen. Also ohne diesen Biss wird man auch nicht so lang Fahrrad fahren und so, oder?
Nee, das definitiv nicht. Also dafür bin ich dankbar, dass ich diesen Teil habe, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin.
Du hast die Schule fertig gemacht, Realschule, Abitur, hast studiert aufs Lehramt, bist auch Lehrer geworden. Wir springen mal so ein bisschen Und hast dann ja diese Aufgaben gelebt. Du hast schon gesagt, dein körperlich, geistig wurde das immer besser, so ein Weg nach oben. Aber dann gab es nochmal so einen dritten Einbruch, nochmal so ein Break, ein Burnout, kann man eigentlich sagen, so
Ja,
als
war ein
Lehrer, wo dir das einfach alles zu viel war an der Schule, der Job, die ganzen vielen Herausforderungen als jemand, der auch ja, viel aufnimmt, viel wahrnimmt, ein Gespür hat, sehr sensibel ist für Dinge. War ein Burnout, sagst du so, ne?
Also Burnout mit Depression, ja. Also war heftig für mich. Vor allen Dingen kamen da wieder Momente, was ich jetzt gar nicht mehr verstehen kann, aber in dem Moment waren wochenlang, dass ich gedacht habe, oh, eigentlich will ich auch wieder nicht leben. Also ich habe nichts, was mich glücklich macht und ich war total am Boden zerstört. Und fast, es ging, glaube ich, ein halbes Jahr oder fast noch länger. Also ich war richtig aus dem Leben rausgeschossen.
So, und dann kamst du auf die Idee, in der Phase, wo du nochmal am Boden bist oder wieder mal zu sagen, ich mache die Panamericana. Wie kam denn das? Also andere würden sagen, jetzt bleibe ich liegen oder Lehrer ist zu viel, ich mache eine Nummer kleiner. Aber du sagst, nee, Amerika, Fahrrad. Wie kam es dazu? Das war ein Weg.
Ja, das war kurz vor dem Burnout und da kommt eine ganz besondere Geschichte. Ich habe, nachdem ich mein Lernstudium fertig hatte und dann auch als Lehrer gearbeitet habe, gesagt, nein, jetzt kommt erstmal mein Leben dran, weil ich gemerkt habe, so richtig erfüllt hat es mich nicht und bin dann gereist und habe einmal einen Pfarrer kennengelernt und einmal einen Psychologen. Und der Pfarrer hat mir damals gesagt, und dem habe ich halt von beiden Geschichten erzählt, und der hat gemeint, der liebe Gott hat dich überleben lassen, damit du anderen Menschen motivierst. Mit deiner Geschichte kannst du anderen Menschen Mut und Hoffnung machen. Und der Psychologe auf einer anderen Reise hat gemeint, wenn du deine Geschichte nicht erzählst, ist es unterlassene Hilfeleistung.
Okay.
Ja, und das hat mich so zum Nachdenken angeregt. Vor allen Dingen bis dahin war ich eher in der Opferhaltung. Ich habe immer in der Vergangenheit gelebt und gedacht, früher war alles viel besser. Ich war im Rudern so gut, ich war in der Schule so gut und jetzt fällt mir alles schwer und habe nicht gesehen, was ich überhaupt geschafft habe. Und durch diese Begegnungen habe ich mein komplettes Denken geändert und gemerkt, ich darf verdammt nochmal so stolz auf mich sein und was ich gemacht habe. Und mit meiner Geschichte kann ich Menschen berühren. Und seitdem hat sich dann auch wieder kam die Erinnerung an diesen Traum von der Panamericana, dass ich das unbedingt machen will. Und das hat mich dann so bestärkt, dass das so meine Erfüllung sein wird.
Darius, ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, so ein Herzstück, was du gerade aussprichst. Auch mir ein ganz großes Anliegen, dass wir nicht uns in Opferhaltungen zurückziehen, weil wir immer Grund haben. Ich glaube, jeder Mensch hat das auf eigene Weise in der eigenen Geschichte zu sagen. Mir wird irgendwie übel mitgespielt und warum habe ich so schwer? Man zieht sich zurück. Manche ganze Gruppen, auch manchmal Gemeinden ziehen sich zurück, beklagen die Welt und was geschieht. Und zu sagen, nee, wir haben was Positives zu erzählen, anderen Mut zu machen, es gibt gute Geschichten. Also du bist genau richtig hier, will ich sagen.
Vielen Dank.
Tja, okay. Dann 1. August habe ich mir aufgeschrieben, 2022. Da ging es los in Calgary, richtig?
Richtig, aber jetzt kommt das Aber. Ich bin schon am 17. Juli 2000 22 nach Calgary geflogen. Und dann war es so, dass die Fluggesellschaft erstmal mein Fahrrad verloren hat. Das war schon das erste Mal und
Großartig.
trotzdem. Ja, es war richtig schlimm. Ich bin dann angekommen. Mein Fahrrad war nicht da und erstmal dachte
Nein.
ich, ah, es wird vielleicht 2, 3 Tage dauern. Ja, und dann ging es aber immer länger und länger und irgendwann war klar, die Fluggesellschaft hat es verloren am Frankfurter Flughafen. Also erstmal war es nicht klar, ob es am Frankfurter Flughafen war. Und dann irgendwann hat sich es aber herausgestellt, dass es dort war. Aber das könnte bis Weihnachten dauern, also von da 4, 5 Monate noch
Super.
länger. Und dann haben auch schon ein paar gesagt, ah, es soll nicht sein, ein höheres
Ja,
Zeichen, die
genau.
Tour ist halt,
Schicksal.
ja, yeah,
Ja.
gib dich dem hin, hör halt auf. Ja,
Sowieso eine verrückte Idee, da siehst
ja.
du es und so. Ja.
Dachte ich, nein, definitiv nicht. Und dann nach ein paar Tagen oder nach 1,5 Wochen habe ich dann entschieden, okay, ich muss was ändern. Und bin dann an die Medien in Kanada gegangen, zur Zeitung und ins Radio gekommen und habe da erzählt, dass ich mein Fahrrad verloren habe, um Menschen um Hilfe zu bitten. Und habe auch gesagt, dass ich die Deutsche Hirntumorhilfe unterstütze, mit Spendengeldern. Und dann hat sich auch kurz danach die kanadische Hirntumorhilfe gemeldet. Und die Kanadier sind sowieso total nett und haben sich dann, also ich habe, weiß nicht, tausende Mails gefühlt bekommen von Menschen, die mir dann helfen wollten. Und auch von Sportläden habe ich ein Second-Hand-Fahrrad recht günstig gekriegt und komplett mein Equipment viel, viel günstiger als normal wäre. Und dann hat sich auch noch die Fluggesellschaft gemeldet. Und ja, im Endeffekt ging da alles gut aus. Ich konnte dann mit dem Ersatzfahrrad starten am 1.
Okay.
August, also 2 Wochen danach.
Ja.
bin dann nach Vancouver gefahren und bis dahin haben sich dann auch gemeldet, ja, das Fahrrad wurde gefunden und wir können es nach Vancouver bringen. Und dann 6 Wochen später war ich dann in Vancouver und dann hat sie, also vom Start, 6 Wochen später habe ich dann mein originales Fahrrad
wieder bekommen. Ist ja verrückt. Aber okay, aber das Ding ist ja, du sitzt da in Kanada und sagst dann nicht, okay, ich gebe auf, sondern ich gehe an Fernsehsender. Das würde nicht jeder machen. Und einfach einen Weg suchen aus, ja, wieder mal einen Rückschlag. Okay, aber du hast dann nicht ein Dreigang-Fahrrad bekommen, sondern schon wieder am Ende deine eigene, genau, und dann deine eigene Ausrüstung. So, und dann bist du losgegangen. Du hast tolle Momente erlebt. Also ich habe ein Foto gesehen, Golden Gate Bridge.
Ja.
War auch so ein Traumfoto, oder?
Ja, und war ein Traum von mir. Ich habe gedacht, einmal im Leben will ich mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge fahren. Und dieses Foto, also am ersten Tag, als ich rübergefahren bin, war das Wetter ganz okay. Aber dann zwei Tage später hieß es, einer der besten Tage sein. Und San Francisco ist ja bekannt für diesen Nebel. Aber an dem Tag gab es keinen Nebel. Sonnenschein pur, richtig warm. Wunderschön, und ich bin dann in der Früh um 5 Uhr über die Brücke gefahren, da war kein Mensch oder halt 2, 3 wenige Leute. Und hinter oder ein paar Kilometer weiter ist dieser Hawk Hill, wo man diesen tollen Blick auf die Golden Gate Bridge hat. Das war so ein toller Moment. Also wenn ich jetzt dran denke, kriege ich gerade wieder Gänsehaut.
Und ich auch, weil ich war auch auf dem Hawk Hill. Und für mich ist das nämlich auch so ein Traumziel gewesen, so ein Sehnsuchtsziel. Nur ich bin einfach hingeflogen und ich habe damals ein Buchprojekt gemacht und war da in den USA. Aber ich wollte auch San Francisco, die Golden Gate Bridge sehen. Und ich war auch da oben und habe mich gezwickt und gedacht, was für ein Wunder, diese Stadt, diese Brücke, das Meer, die Farben und so. Und das zu erleben. Aber mit dem Fahrrad drüber zu fahren, ist natürlich ein ganz anderes Ding. Das hast du mir voraus, ja.
Ja, aber trotzdem der Ort, also dann verstehst du ja genau, was ich sage. Das war so toll. Das
ist ein magischer Ort.
Ja, absolut, ja.
Ja, ja, nur du bist nicht ohne Klamotten drüber gefahren. Das dann doch nicht, ne?
Das habe ich nicht das gemacht. Ging nur in den USA würde ich das nicht machen.
Nee, das wäre ein bisschen kritisch, glaube ich. Okay, wenn du deine Reise so erzählst, Dankbarkeit ist für dich ein ganz großes Stichwort.
Ja.
So, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du solche Momente, und du könntest jetzt noch ganz viele erzählen, glaube ich.
Ja, absolut. Dankbarkeit in allererster Linie ist, finde ich, oder ich kann ein gutes Beispiel bringen, als ich dann irgendwo in der Pampa Richtung Argentinien unterwegs war, mehrere Tage alleine, nur noch Gegenwind und alles und nichts hatte, was mich motiviert hat an den Tagen, weil ich, die Wüste hat sich nicht mehr verändert, es war einfach nur langweilig und anstrengend. Und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, zu gucken, was ist denn cool, welche Kleinigkeiten gibt es denn, für die ich dankbar sein könnte. Und dann war es vielleicht nur eine kleine Blume am Straßenrand oder mal ist ein Wüstenfuchs über die Straße gelaufen. Und dass ich mir mal so das bewusst gemacht habe, okay, vielleicht der ganze Tag war eigentlich kacke, aber es sind bestimmt 5, 6 Sachen gewesen, die waren toll. Und dafür bin ich dankbar, dass ich die gesehen habe. Und dann am Ende, als ich dann im Zelt lag, auf meiner Isomatte kurz vorm Schlafen, und konnte ich den Tag doch positiv abschließen. Mhm. Und es war dann kein so ein schlimmer oder vergeudeter Tag.
Und weißt du, das ist so eine Lebensweisheit, glaube ich, dass wir die wertvollen Momente festhalten und nicht das ganz andere, das viele andere, sondern.
Und die kleinen Augenblicke bringen so viel. Ja. Und oftmals vergisst man das, das passiert mir ja auch. Und das ist ja ein Training, das muss ich andauernd machen. Aber auf der Tour wurde ich richtig gepiekst, weil wenn ich es nicht gemacht habe, war ich den ganzen Tag mies drauf und.
Und hättest auch nicht durchgehalten.
Also ja, wahrscheinlich bestimmt nicht. Irgendwann hätte ich gesagt, nee, ich gebe auf, habe keinen Bock mehr.
Ja. So, jetzt kommen wir mal noch zu dem Farmer in Mexiko oder mit dem Gewehr. Also es gab ja auch Momente, die kritisch waren, brenzlige Situationen und so. Und das war so einer, ne?
Ja, im Endeffekt zum Glück nicht, aber.
Ja, aber erstmal schon,
ja,
ne?
Ja, total. Ich bin am Lago Chapala gewesen, das ist in der Nähe von Guadalajara, der ist ungefähr so groß wie der Bodensee. Bin dort entlang gefahren, wollte mir einen Zeltplatz suchen. Und war nur alles abgesperrtes Gebiet. Und dann bin ich entlang gefahren und es wurde langsam schon dunkel. Und ich habe von vielen Leuten gehört, dort musst du, also generell in Südamerika muss man aufpassen und Lateinamerika, aber in der Gegend ist es saumäßig gefährlich. Also war mein Ziel eigentlich, so schnell wie möglich unbemerkt irgendwo einen Zeltplatz aufzubauen, schön noch am See zu sein, aber so, dass mich kein Mensch sieht.
Also gefährlich wegen Kriminalität, ja.
Und total. Und viele Drogen, also Narcos, also Drogen, Dealer und.
Und Abhängige und so eben. Ja,
Abhängige oder? Weniger, eher so die ganzen.
Mafia-Strukturen.
Ja, und so also Drogenkartelle sind da unterwegs ohne Ende.
Wir hatten hier Nils Petersen zu Gast im Podcast, der in Kolumbien war und da ein bisschen von dieser Welt erzählt hat.
Ja, genau. Ja, das.
Okay.
Und genau, dann bin ich entlang gefahren, es wurde immer dunkler und dunkler und es war alles abgesperrtes Gebiet. Und irgendwann war es stockdunkel und ich dachte, boah, wenn mich jetzt ein Auto sieht und irgendwas passiert, dann ist es saugefährlich, ich muss jetzt irgendwo einbrechen. Und dann habe ich eine Pferdekoppel gesehen und die war... Weit und breit war kein Haus und dachte, okay, hier kann ich einbrechen, morgen früh wird mich kein Mensch mehr sehen. Habe das Tor geöffnet, bin dann reingegangen und erstmal habe ich nur so ein paar Hufe gehört. Das waren ein paar Kühe, die da waren und ein paar Pferde und dachte, es passiert nichts. Habe dann gewagt, meine Taschenlampe anzumachen, das Zelt aufzubauen und auf einmal höre ich dann aus dem Hinterhalt, kam dann ein Pferd auf mich zu und ich leuchte hin und da saß ein Mann drauf.
Auf dem Pferd.
Ja, ja, mitten im Gewehr in der Hand. War ein Farmer, ja, und der war nicht so begeistert, dass ich dann dort war.
Der hat gedacht, du bist eben einer von Berüchtigten, die so in der Gegend unterwegs sind oder so.
Eventuell, man hat sich gewundert, was ich denn mit dem Fahrrad hier mache. Und erstmal, das war ja noch am Anfang, konnte ich kaum ein Wort Spanisch sprechen und ich wusste nicht, boah, was mache ich jetzt? Ja, und dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch mein Handy mit dem Google Translator und habe dann dem versucht zu erklären, warum ich jetzt hier bin und dass es einfach gefährlich ist, ob ich nur für die Nacht da bleiben kann, morgen früh bin ich weg. Und zum Glück ging dann alles gut, aber im ersten Moment habe ich richtig Angst gehabt.
Du stehst mit dem Google Translator auf der Koppel mit Gewehrlauf im Gesicht. Also ist schon, schon schöne Momente, ja. Ja, okay. Sag mal, hast du in all dem, wo es so ein Auf und Ab gibt und auch solche kleine Schreckmomente, aber auch diese Durstzeiten, du hast von dem Wind erzählt und von den Strapazen. Hast du manche Stoßgebete auch zum Himmel geschickt?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen habe ich, als ich tagelang Gegenwind hatte, immer gedacht, warum werde ich jetzt gerade bestraft? Was habe ich falsch gemacht? Und da kamen öfters mal irgendwelche Gedanken, was ich... oder vielleicht, was mich im Leben aufgehalten hat. Und im Nachhinein betrachtet bin ich für alles dankbar, weil ich viel reflektiert habe und auch mit Gott meine Gespräche hatte. Und,
mit wem auch sonst, ne?
Aber ich glaube, ich habe für mich sehr viel erfahren und für mich Klarheit geschaffen.
Kannst du sagen, was dein Glaube für dich bedeutet? Du sagst, du bist ein Mensch, der an Gott glaubt.
Ja.
Gehst nicht direkt so ständig in die Kirche, sagst du so, oder in eine Gemeinde, aber Glaube bedeutet dir was. Kannst du das in Worte fassen, was das für dich bedeutet?
Boah, das ist richtig schwierig, aber ich würde sagen, ich glaube dran, dass irgendwie eine höhere Macht da ist, die sich um alles kümmert und ich fühle mich behütet und weiß, dass jemand da ist für mich. Ich habe zum Beispiel ein Amulett dabei, das habe ich in Mexiko geschenkt bekommen. Ein Amulett der Virgen de la Guadalupe, das ist die heiligste Schutzpatronin Mexikos, das habe ich von einer Radiohörerin geschenkt bekommen.
Du warst da in einem Radiosender und das ist eine katholische Frau.
Genau.
Also Mexiko ist sehr katholisch geprägt, in einer anderen Weise als in Europa.
Ja, extrem.
Da gibt es solche Amulette und solche Dinge, die man bei uns manchmal auch ein bisschen mit Aberglauben verbindet und so, aber das hat ja viel bedeutet. Ja,
und die Frau hat, das war ein Erbstück ihrer Urgroßmutter und das hat sie mir geschenkt, dieses von ihrem Sohn, also eine Rollstuhlfahrerin, die ist von ihrem Sohn über eine Stunde zu dem Radiosender gefahren worden und wollte mich treffen, extra um mir das zu schenken, weil sie gesagt hat, sie war so berührt von dem Interview und vor allen Dingen will sie, dass ich sicher nach Hause komme, deswegen Gottes Segen auf die Tour mitgeben und will, dass ich weitere Menschen berühre. Und dann hat sie mir das geschenkt und seitdem trage ich das jeden Tag und ich, also das ist mein Glaube, dass das mir definitiv auf der Tour mehrfach das Leben gerettet hat und ich fühle mich noch verbundener dadurch.
Ja. Ich würde so ja sagen, so als evangelischer Christ, so dass, ich würde das Amulett als solches nicht so hochwerten wie so einen quasi magischen Gegenstand, aber so in dem Sinne, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, dass es einen Gott gibt, der uns behütet und begleitet durchs Leben.
Genau, also ich bin ja auch evangelisch, ich bin nicht katholisch, aber war es für mich eine totale Ehre, dass ich das Geschenk bekommen habe. Und das ist jetzt gar nicht so, dass ich dieses christliche Symbol dahinter sehe, sondern erstmal, dass es ein Familienerbstück war, fand ich schon, das war für mich außergewöhnlich. Und doch das Christliche, dass ich einfach eine Verbindung zu Gott habe.
Tja, so ist dein Weg verlaufen. Wir merken schon, du könntest noch viel mehr Geschichten erzählen. Nach 508 Tagen bist du angekommen.
Mhm. Genau.
da war nur noch eine Bucht vor dir, Meer und irgendwann dahinter die Antarktis.
Richtig.
Was war das für ein Feeling?
Wenn ich jetzt so dran denke, auch wieder gigantisch und wieder kriege ich eine Gänsehaut. Das war so schön an diesem Ort in Baja La Pattaya, heißt dieser letzte Punkt der Straße. Und von da aus geht es in diese Bucht, wie du es beschrieben hast. Das war richtig toll. Aber jetzt auch wieder an diesem Punkt war ich und dachte mir, ich bin aber nicht glücklicher als an anderen Momenten. Und da habe ich gemerkt, es ging nie ums Ankommen, sondern es ging immer um den Prozess. Also Ushuaia oder halt der südlichste Punkt Südamerikas war immer so das große Ziel. Aber es war nie mein Ziel, dass ich so schnell wie möglich dahin komme und dass ich jetzt, danach bin ich glücklich, sondern auf der Tour, das ist so gewachsen. Also alles zusammen, der Prozess, was da war.
Ja, das ist, finde ich, wichtig, dass du das sagst, weil man kann ja auch denken, weißt du, wenn man dir jetzt zuhört und du Mut machen willst, anderen Menschen, kann man ja auch so sagen, ja, okay, der hat da was gemacht. Ja, Darius, das mache ich nie, das schaffe ich nie. Ich kriege keine 100 Kilometer auf dem Fahrrad hin. Der fährt da ganz Amerika entlang. Das macht mich eigentlich, das drückt mich eher down, also runter, als dass mir das Mut macht, weil so ein Kämpfer bin ich nicht. Aber du sagst, im Grunde kommt es gar nicht auf diese große Leistung an.
Gar nicht.
Worauf kommt es an?
Also jeder kann für sich selber erstmal eine große Leistung vollbringen und das ist für jeden ja individuell. Muss keiner 20.000 Kilometer irgendwo von A nach B fahren mit dem Fahrrad, sondern es reicht ja schon, ein kleines Abenteuer zu machen oder kleine Schritte zu gehen. Selbst für einen Rollstuhlfahrer, der wahrscheinlich nie wieder im Leben laufen wird können, der kann ja, deswegen, ich sage immer, Schritt für Schritt kann man viel mehr machen oder schaffen, als man glaubt. Und wenn du an dich glaubst, kannst du Sachen schaffen, die du nie für möglich gehalten hättest. Das heißt nicht, dass man später wieder laufen kann, aber man kann, es ist einfach das Beste aus der Situation zu machen. Es kann nur besser werden dann. Und das ist ganz wichtig, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe ja immer noch Probleme und seitdem ich ja dann erkannt habe, im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann und ich kann auch nicht wieder dahin kommen, wo ich war, aber ich kann das Beste jetzt machen und dann kann ich die Zukunft gestalten. Positiv für mich. Und
heute nach vorne leben. Das klingt schon fast nach Schlusswort, aber wir machen noch nicht ganz Schluss, Darius. Vor dir steht ein Glas mit bunten Losen. Das gehört zu einer Rubrik, die zu diesem Podcast gehört. Ich bitte dich mal, so ein Los zu ziehen und dann einfach vorzulesen, was draufsteht. Das sind ganz unterschiedliche Sprüche drin, Bibelverse, philosophische Zitate, Glückskeksworte. Was hast du?
Okay. Die besten Freunde des Menschen sind die Hoffnung und die Reue. Die Jugend hat die Hoffnung, das Alter die Erinnerung und die Reue. Arthur Maria, Freiherr von Lüdewitz.
Wer auch immer das war, ja.
Okay, scheint schon irgendwie ein bisschen älter zu sein.
So. Wahrscheinlich. Klingt so nach 19. Jahrhundert.
Ja.
Jugend, die Hoffnung, das Alter, auch die Reue.
Ja, definitiv. Und das ist auch, passt total gut, weil ich den Menschen sagen will, oder ich habe ja zweimal bemerkt, dass ich fast gestorben bin. Und ich habe mir auch gesagt, ich will im Leben nichts bereuen. Auf der Tour habe ich mir oft die Frage gestellt, was ist, wenn ich jetzt sterben würde? Und ich will nicht sterben, überhaupt nicht, aber wenn das passieren würde, würde ich nichts bereuen, weil ich das so gemacht habe, das Beste aus der Situation gemacht habe. Und das ist es, man muss nie irgendwie super toll sein, aber versuchen für sich das Beste aus der Situation zu machen. Nicht zu bereuen und die Hoffnung zu haben, dass es irgendwie besser wird.
Bereust du eigentlich etwas, was du gemacht hast? Das klingt eigentlich nicht so. Also weil du viele, in vielen Situationen, die kritisch waren, immer wieder das versucht hast, das Beste draus zu machen.
Also ich würde sagen, nein, natürlich, wenn ich jetzt aufzählen würde, ich glaube aber nicht, weil alle Lerngelegenheiten oder alle Fehler, die ich gemacht habe, haben mich jetzt zu der Person gemacht, die ich jetzt bin und sind total wertvoll gewesen.
Wenn du das so bedenkst, was heißt denn Hoffnung für dich so? Heute nach vorne zu leben, Chancen zu ergreifen, sich darauf zu verlassen, dass es da einen Gott gibt, der auch mit dir geht und dich behütet?
Ja, in allererster Linie Hoffnung, dass ich irgendwie jemand da ist für mich und dass jemand weiß, wie ich mich fühle, wie ich jetzt gerade bin und dass es irgendwie gut wird am Ende des Tages. Und egal, wie es aussieht, auch wenn es in Anführungszeichen schlecht läuft, hat jedes Schlechte irgendwas Gutes für einen. Und das ist natürlich ein langer Weg. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das für mich erkannt habe. Das geht nicht einfach zack, ah, okay, ich bin dankbar dafür, sondern es hat wahrscheinlich über 10 Jahre, 15 Jahre, ich glaube, vieles habe ich auch erst auf der Tour für mich begriffen, also 18, 19 Jahre nach meiner Hirntumoroperation. Und das ist halt Hoffnung, Hoffnung zu haben, dass es...
Welche Träume hast du noch? Das hast du schon angedeutet, das war vielleicht nicht deine letzte Reise, ne?
Nein, aber die Reisen jetzt erstmal nicht. Mein großer Traum ist wirklich, großer Vortragsredner zu werden und Trainer, viele Menschen zu berühren. Und gerade, ich würde sagen, ich bin nicht umsonst fast zweimal im Leben gestorben. Und nach diesen Aussagen von dem Pfarrer und dem Psychologen ist wirklich mein großer Traum, große Bühnen zu und Menschenmassen zu begeistern und Sinn zu bringen. Also nicht nur irgendwie was zu erzählen, sondern Menschen nachhaltig weiterzubringen.
Du willst viele erreichen. So. Mhm. Das ist ja so ein eigenartiger Gegensatz zu der Einsamkeit. 1,5 Jahre alleine unterwegs durch Amerika. Klar, auch ein paar Fernsehsender, auch in Mexiko und so. Aber trotzdem viel Einsamkeit. Mhm. Aber jetzt sagst du, ich will das teilen. Ich will viele Menschen
auf jeden Fall
berühren.
Mhm. Und natürlich langfristig auch noch die eine oder andere Reise machen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ich viele Vorträge halte und dann immer wieder Reisen mache. Und ich will auch weiterhin Kliniken, Schulen, Menschen begegnen, so wie ich das auf der Tour gemacht habe, und irgendwelche Projekte machen. Aber von irgendwas muss ich auch leben, deswegen...
Ja. Ja, du suchst Orte auf, also hast du auch auf der Reise gemacht, ne, wo Menschen auch einen Hirntumor haben, Tumorzentren, und auch jetzt gehst in Kliniken, um deine Geschichte zu erzählen und Mut zu machen.
Und das will ich nach wie vor weitermachen und gerne noch ausweiten. Ich bin ja erst ganz am Anfang, und auch die Tour, das war auch so, das Ziel war erreicht, Ushuaia, aber es war gerade der Beginn von einer neuen Reise. Und das Höhere, zum Beispiel, was ich sagen will den Leuten, oder was ich den Leuten gerne sagen will, ist, dass es viel wichtiger ist, als ein Ziel einen Sinn zu haben. Und ein Ziel ist wichtig, aber ein höherer Sinn ist noch wichtiger, weil wenn ich das Ziel erreicht habe und keinen Sinn dahinter habe, dann falle ich in ein Loch und dann ist es irgendwie vorbei und okay, was war's? Und für mich ist das Sinn, Menschen zu berühren. Und deswegen war das ein Weg dahin, das Ziel nach Ushuaia zu kommen, und jetzt kommen noch Folgen, noch viele weitere.
Ja, das ist nachvollziehbar. Und was du als Sinn nennst, ist wahrscheinlich etwas, was man sich selber gar nicht setzen kann, sondern was du empfängst, was einfach ein Geschenk ist für für dein Leben. Ja, Darius, ich habe dir zum Schluss dieses Podcasts noch 3 Satzanfänge und ich bitte dich, diese Sätze zu vollenden. Erster Satz: Im Rückblick auf mein Leben, bisheriges Leben, bin ich besonders dankbar für?
Für alles, was passiert ist, auch alle Tiefschläge, weil die mich zu der Person geformt haben, die ich jetzt bin.
Auf den Durststrecken meines Lebens hat mir am meisten Mut gemacht.
Das ist ganz schwer. Fällt mir spontan gar nichts ein. Tut mir leid.
Ist ja, ich meine, du hast durch deine Haltung dir, du hast selber wieder immer wieder den Mut gefunden eigentlich. Mhm. Aber es stimmt schon, es war nie, habe ich auch so gedacht, wenn ich von dir schon gelesen habe oder dich auch jetzt gehört habe, so der eine Mutmacher, das eine Wort von außen oder die eine Person.
Viele, deswegen ist es ganz schwierig.
Viele verschiedene, ja.
Also was mir definitiv Mut gemacht hat, waren diese beiden Begegnungen, die ich ja vorhin beschrieben habe, mit dem Pfarrer und dem Psychologen, meine Familie natürlich, ohne die wäre es gar nicht so weit gekommen. Da bin ich auch dankbar, weil sonst würde ich gar nicht hier stehen. Das ist so wichtig, dass man da eine Unterstützung hat. Und dann viele weitere Begegnungen, das kann ich aber gar nicht in ein Wort fassen.
Letzter Satz. Ich will ein Hoffnungsmensch bleiben, denn?
Denn es ist wunderschön und saucool, andere Menschen zu begeistern.
Darius, klasse, dass du hier bist. Vielen Dank fürs Kommen, für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für alles, was kommt und dass du viele Menschen berührst.
Vielen Dank, war richtig toll.
Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt, ein kleines Stück Himmel im Herzen. Und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr inspirieren lassen wollt, dann klickt doch mal auf hoffnungsmensch.de. Da gibt es mehr zu hören, zu sehen und auch zum Lesen. In jedem Fall wünsche ich euch Gottes Segen und viel Freude beim Weltverändern.